Es ist lange her, seitdem ich in diesem Raum war. Ein paar Mal zwischendurch, denke ich, nach einer Konferenz bin ich vorbeigekommen einmal. Und ich freue mich ganz arg, wieder unter euch zu sein. Und bei manchen zum ersten Mal. Also ich sehe neue Gesichter, nicht unbedingt junge, aber neue und jünger als mein. Ja. Benjamin hat mich gebeten, ein paar Worte zu uns zu sagen. Ich habe dann gleich gesagt, Vini Vidi Vici. Okay, ich kam, ich sah, ich siegte. Und ja, also ich kam an eine Universität und ich habe Kirscher gesehen und ich bin der Gewinner. Ja. Okay, lasst uns Okay, ihr hört, dass ich nicht aus Deutschland bin. Und ich komme aus den Vereinigten Staaten, bin seit 92 in Deutschland, seit 94 in Magdeburg und tue mich immer noch schwer mit der deutschen Sprache. Aber mein Schwiegervater hat gesagt, wenn sie dich verstehen, wenn sie wissen, was du meintest, das ist das, was zählt. Okay. Also hoffentlich wisst ihr dann, wie ich das meinte am Ende. Ja, ich fand durch die Gnade des Herrn sehr, sehr jung zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, hatte zwischendurch meine Probleme mit Heilsgewissheit, aber dann habe ich mein ganzes Vertrauen in den Herrn Jesus gesetzt und das war der Clou. Und ja, er ist meine Hoffnung. Er ist meine Sicherheit und ich bin gerettet. Ich hoffe, ihr auch und dass ihr das auch wisst. Aber dann war ich auf der Suche nach einer Frau. Und ich lernte einige kennen, auch gläubige Frauen da an der Uni. Und eine beträchtliche Zahl. Steht im Dienst des Herrn. Also, was ich damit sagen wollte, die waren nicht schlecht, sie waren nur nicht die Richtigen. Und dann habe ich gedacht, ach, das gebe ich auf und konzentriere mich auf mein Studium, ausnahmsweise. Und dann, ja, eines Tages hat eine Frau in der Bibliothek gesagt, Bradley, kannst du für mich beten? Ich muss mich entscheiden, bleibe ich in den USA und unterrichte in einer christlichen Schule oder kehre ich nach Deutschland zurück und helfe meinen Eltern in ihrem Dienst? Und bei mir ging's, was? Denn ich hatte 4 Jahre Studium in 5 gequetscht. Okay, also und sie hat es dann rechtzeitig absolviert, 4 Jahre in 4 Jahre, wie es normal ist. Und auf einmal, hallo, sie wird jetzt weggehen, ich bin noch da. Und dann habe ich gedacht, oh, will ich dann ohne sie durchs Leben gehen? Und nee, wollte ich nicht. Also bin ich zurück und habe meine Liste, meine Gebetsliste, die hieß Ehefrau, also 17 Sachen da. Und dann habe ich gedacht, okay, und verglichen, 15 von 17 ist nicht schlecht, aber ich bin ein Mann des Glaubens, also soll ich. Und dann bin ich zu einem Freund, der machte gerade Recruiting. Er versuchte, Mentoren und Mentorinnen zu finden für seine Freizeit in den USA. Und er war gerade an der Uni und ich ging zu ihm hin. Er ist ein vertrauter Bruder. Und ich sagte, Pastor Hatchett, hab ein Problem, also 15 von 17. Und dann sagte er, das ist jetzt die kurze Form, Bradley, du sollst dich schnappen, bevor es ein anderer tut. Okay, Herr. Ich habe sie geschnappt. Und sie sitzt da und, was sagt man, Schnapp? Also da gibt es einen Begriff in Deutsch. Ja, Schnäppchen. Oh, nee, okay. Ich bin froh, dass ihr lacht, also auch über meine Dummheiten. Ich bin ab und zu mal an Stellen, wo niemand lacht. Und dann okay, gut. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Okay. Ich habe den Plan so verstanden, also auf eine Einladung, ich weiß nicht, ob diese gedruckt wurden oder verschickt digital, aber da hieß es für heute Abend, der Einfluss der stillen Zeit auf die Familie. Also werde ich heute Abend von der Andachtszeit als Familie reden. Dann morgen früh spricht Krisha zu den Frauen und Mädchen zum Thema stille Zeit. Und ich denke, das ist bezogen auf das Individuum, also auf die stille Zeit, nicht in der Familie, sondern für sich allein mit Gott. Und ich morgen Abend zu den Männern und zu den Jungen zum selben Thema. Wenn wir also den Einfluss der stillen Zeit auf die Familie betrachten wollen, müssen wir feststellen, was wir unter Familie verstehen. Auf wen nimmt die stille Zeit Einfluss? Auf die Familie steht in dem Titel. Und was verstehen wir unter Familie? Und ich will dies etwas erweitern. Denn nicht alle befinden sich zurzeit in einer Kernfamilie, heißt es. Sollte das denn heißen, dass diese Session für einen beträchtlichen Teil belanglos wäre? Ich denke nicht, dass dem so ist. Von daher will ich kurz mögliche Zusammensetzungen aus Gruppen von Menschen umreißen, die für diese Art von Gruppenandacht in Frage kommt und davon Beispiele in der Bibel erwähnen. Okay, nennen wir die Kernfamilie die intakte Familie. Hoffentlich ist sie das auch. Und ich habe an verschiedene Beispiele, 13 sogar. Cornelius in Apostelgeschichte 10. Wir wissen nicht, dass er eine Frau und Kinder hat. Also vielleicht war das ein schlechter Anfang. Aber ich habe den Eindruck, es war eine Familie und es war mehr als nur eine Familie. In den Psalmen 127 und Psalm 128 ist die Erwähnung von der Familie. Ich hoffe, ihr kennt diese Psalmen. Es gab Samuels Familie. Wir wissen nicht von der Frau. Nee, von den Söhnen schon. Ja, die waren nicht die Besten, obwohl sie so einen Papa hatten. Oh ja, es gab Adam und Eva und ihre Söhne. Ihr seht, ich mache das jetzt nicht chronologisch. Es gab Noah. Ne? Das war keine schlechte Familie. Es gibt schlimmere. Lot. 1. Mose 19. Es gab Zacharias und Elisabeth. Ihr Sohn hat sehr viel Zeit in der Wüste verbracht, aber es war eine Familie. Josef und Maria. Ich habe hier Mary. Okay. Josef und Maria. Und die hatten eine Menge Kinder. Angefangen mit Jesus, dann mindestens 2 Schwestern und 4 Brüder, glaube ich, waren es, die namentlich genannt und vorkommen. Es gab Josua 24, für mich und mein Haus. Ich glaube nicht, dass er von dem Gebäude geredet hat. Hiob, na, da endlich haben wir einen Mann und eine Frau und 20 Kinder. Ich habe 10 Kinder, ich habe vergessen, das zu erwähnen. Krisha hat auch 10. Aber wir haben keine 20 Kinder. Hiob hatte 10 und dann hatte er 10 weitere. Ja, eine gute Familie. Also der Vater ist erstaunlich gut gewesen. Dann hat es den Kerkermeister, wir wissen ja nicht viel von ihm, aber er und sein Haus, seine Familie ist gläubig geworden und freute sich gemeinsam und gemeinsam getauft. Philemon, da gab es die Schwester, das war eigentlich die Frau von Philemon, ja. Und dann gab es irgendeinen Begriff für den Sohn, hab vergessen, aber da war auch eine Familie, gastfreundlich. David und wer? Er sagt bitte nicht Goliath. Also bei David ist es ein bisschen schwer, weil es so viele Frauen gegeben hat. Salomo hat gesagt, meine Mutter hat mir diese Weisheiten beigebracht. Und das war die Bathseba. Okay. Ja, gut, das war nicht eine optimale Familie, aber Nicht jede Familie ist zuständig für ein Buch der Bibel. Also bei David könnte man fast sagen, dass es eine Patchwork-Familie war. Okay, dann gibt es Familien, lose gesehen, mit abwesenden Elternteilen. Also es gibt die, wo der Ehemann wirklich abwesend ist. Übrigens jetzt nicht aus der Bibel, aber es gab im englischen Sprachraum einen Alexander White, ein sehr renommierter Prediger. Von ihm habe ich einige Bücher auf den Regalen. Und seine Mutter hat einen Fehler gemacht in ihrer Kindheit. Ja, Kindheit, in ihrer jungen Jahren. Sie wurde schwanger und gebar dann Alexander White. Aber sie hat sich entschieden, sie würde diesen Mann nicht heiraten. Man muss nicht, weil man einen Fehler gemacht hat, gleich zwei machen. Und sie hat sich entschieden, nicht zu heiraten, aber ihren Jungen zum Mann Gottes zu erziehen. Und das hat sie auch getan. Ja, in 3. Mose 22, Vers 13 ist die Rede von denen, die das heilige Fleisch essen dürfen. Und es hieß, die Töchter und ein paar Verwandte der Priester konnten mitessen, aber eine verstoßene Frau, hieß es in manchen Übersetzungen, geschiedene, durfte nicht. Aber es war denkbar, und ich denke in manchen Situationen, dass man vielleicht bereit ist, eine verstoßene Frau in die Familie aufzunehmen. Allerdings habe ich an einer anderen Stelle gesehen, wenn sie keine Kinder hat. Und ich habe darüber nachgedacht, habe gedacht, okay, es ist vielleicht nicht klug. Es wäre eine Sache, eine verstoßene Frau mit in die Familie zu nehmen. Aber wenn sie Kinder hat, ist es vielleicht besser, sie hat ihre eigene Wohnung, ihr eigenes Haus. Und dann gibt es natürlich Verwitwete. Ach so, nicht erwähnt, Moment, ich wollte, also wir reden von, Frauen, wo sie ohne Ehemann sind, Verwitwete, okay, 1. Timotheus 5, die wirklich Witwen sind, und dann gibt es die Regeln, also wen wird die Gemeinde unterstützen? Und es heißt, wenn sie Kinder aufgezogen hat, eine interessante Formulierung. Wir wissen nicht, es ist unklar, ob Lydia in Apostelgeschichte 16 überhaupt verheiratet war. Sie hatte einen Haushalt, aber wer dazu gehört hat, wissen wir nicht. Ruth und Naomi und Orpa, drei Witwen. Und ich denke nur, Ruth hat versucht, diese Frauen nicht zu erziehen, aber schon für sie ein Zeugnis zu sein. Sie machte Reverse-Evangelisation. Bleibt hier, kommt nicht mit. Geht zu eurem Gott zurück. Und eine sagte, keineswegs. Und die andere sagte, Küsschen, also tschüss. Und ging dann zurück zu ihrem Gott. Dann gibt es, hier habe ich geistlich abwesend. Okay, wir hatten wirklich abwesend und jetzt haben wir geistlich abwesend mit L, also nicht geistig abwesend, sondern geistlich abwesend, ohne gläubiger Ehemann, das meinte ich. Eigentlich, wenn ich das mache, heißt es nicht lachen. Okay, wir haben es gesagt. Wenn ich so mache, dann sollt ihr lachen. Naja, es hat wirklich gejuckt. Lois und Eunike, wer waren das? Wisst ihr? Die Mutter und Oma von Timotheus, genau. Und der Vater war Grieche und hatte mit dem Glauben offensichtlich nichts zu tun. Generell ist die Rede in 1. Korinther 7 von denen, wo ein Teil gläubig und der andere Teil nicht gläubig ist. Und das heißt, lasst sie nicht gehen, also bleibt zusammen. Und dann hieß es, eure Kinder sind heilig. Die sind zumindest abgesondert. Aber ein Elternteil war nicht gläubig. Und dann gibt es Ehepartner ohne Kinder. Wir wissen nicht, ob Priscilla und Aquila nie Kinder hatten. Oder ob sie, vielleicht hatten sie welche, aber sie sind nicht erwähnt. Isaac und Rebekka waren einige Zeit ohne Kinder. Okay. Und wenn das bei euch der Fall ist, wenn du dich in dieser Situation irgendwie wieder siehst, dann sollst du nicht ausschalten und sagen, nee, es hat nichts mit mir zu tun. Und ich werde etwas vorgreifen, aber ich will das Wort Familie etwas ausdehnen und in etwas wie Gemeinsamkeit ummünzen. Nehmen wir diesen Begriff und lagern wir ihn wie ein Zutat, die wir später dem Rezept beifügen wollen. Aber für jetzt ist Gemeinsamkeit in einer Schüssel und steht bereit. Wie ein Kochshow, obwohl ich vielleicht nur einmal ein Kochshow gesehen habe. Aber unser Thema für heute Abend lautet Einfluss der stillen Zeit auf die Familie. Familie hatten wir schon. Wir hatten den Aspekt der Familie etwas erweitert. Nun wollen wir auf den Aspekt des Einflusses fokussieren. Okay? Einfluss der stillen Zeit auf die Familie. Einfluss. Etwas Überraschendes. Wie bei dem letzten Punkt der Familie will ich von unserem Thema etwas abweichen. Und ich greife wieder auf den nächsten Punkt stille Zeit vor und gebe zu, dass die Formulierung stille Zeit in der Bibel, soweit ich weiß, nicht vorkommt. Selbst das Konzept der regelmäßigen stillen Zeit lässt sich in der Bibel nicht so leicht festnageln. Oder? Also ich gehe davon aus, ihr wusstet, um was es geht heute Abend. Ihr habt diese Woche eure stille Zeit gehabt. Das weiß, du willst ja nicht hier ankommen und sagen, ich habe meine stille Zeit nicht gehabt. Nein, wir haben alle diese Woche unsere stille Zeit gehabt. Ich auch. Also heute Morgen habe ich gedacht, das wäre dumm, wenn ich nach Gummersbach gehe und nicht meine stille Zeit habe. Dann müsste ich kein beigeben. Aber eigentlich ja, sucht man, ich will nicht sagen vergebens, aber lange ja, nach der stillen Zeit in der Familie, in der Bibel. Und übrigens, sei still bedeutet in manchen Stellen so viel wie, mach dir keine Sorgen, lass dich nicht aufregen, beruhige dich. Ich habe nichts gegen den Begriff stille Zeit, aber ich denke, dass wir feststellen müssen, dass der Einfluss in erster Linie mit dem Wort Gottes verknüpft ist. Von daher will ich, dass wir uns jetzt zu dem Einfluss des Wortes Gottes Gedanken machen. Und hier wird der Gro sein, also hier ist der Schwerpunkt. Fangen wir damit an. Welchen Einfluss erhofft ihr denn? Was ist euer Ziel? Denn ohne das richtige Ziel weiß man nicht, worauf man hinaus will. Ganz davon zu schweigen, wie man dahin gelangt. Mal ehrlich, ist euer Ziel verkehrt? Ist euer Ziel, gute Kinder zu haben? Ich rede jetzt von verkehrten Zielen. Gute Kinder, sprich fügsam, erfolgreich vielleicht. Die Kehrseite ist, Rebellion kann auch unterschwellig sein. Nach außen gut, nach innen rebellisch. Gute Kinder können auch selbstgerecht sein und das ist auch nicht gut. Ach nein, wir wollen errettete Kinder haben. Ich will meine Mutter nicht schlecht machen, aber sie sagte, ich will doch keine Kinder in die Welt setzen, die nicht am Ende mit mir im Himmel sind. Verstehe ich, ja, aber das ist zu wenig. Dann könnte man sagen, ich will eine respektierte Familie haben. Okay, heutzutage will ich nicht sagen, dass eine große Familie unbedingt in Deutschland respektiert ist. Aber wenn man denn schon Kinder hat, dass das solche sind, wo die Leute, sie sagen, okay, wenn ich sage, ich habe 10 Kinder, dann sagen sie, Respekt. Okay, das habe ich nicht gemeint, aber okay, wenn sie mich anschauen und sagen, Respekt, okay. Aber ich möchte auch nicht, dass sie gar keinen Respekt haben, weil die Kinder irgendwie, ja. Und dann, dein Ziel sollte nicht sein, entlastete Eltern zu sein. Ich habe das Richtige gemacht, sie haben ihr Ding gemacht, aber ich wasche meine Hände in Unschuld, wie Pontius Pilatus. Ich wälze die Schuldgefühle von mir ab. Okay, was könnten vielleicht biblische Ziele sein? Na, natürlich wollen wir gerechte Kinder haben. Ich habe hier 1. Mose 18, 19 aufgeschlagen. 1. Mose 18, 19. Gott redet von Abraham, oder Abraham heißt er mittlerweile. Hier haben wir die Ersehung im Alten Testament. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete. Gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Gerechte Kinder, die geboten wurden, den Weg des Herrn zu bewahren und die den verheißenen Segen einholten. Und ich denke, es ist auch ein gutes Ziel, dass wir gut erzogene Kinder haben im Sinne von Epheser 6, Vers 4, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Korrektur und Unterweisung. Und es geht ja uns um mehr als nur um Christen. Um mehr als nur errettet, gläubige Kinder zu haben. Sondern wir sollen in alle Welt gehen und Jünger machen. Jünger sind Nachfolger. Und es geht uns um Jüngerschaft, um Nachfolger Jesu. Nicht lediglich Probleme lösen, sondern gottesfürchtige Menschen erziehen, die das Böse meiden, den Herrn lieben, ihn anbeten und ihm vom Herzen dienen. Und jetzt will ich zu den verheißenen Wirkungen in der Schrift, die verknüpft sind mit dem Wort, mich hinwenden. Und ich fange an mit einem Vers, den die meisten Teilnehmer an Camp Impact kennen, Galater 6, Verse 7 und 8. Lasst euch nicht irren oder sowas. Irrt euch nicht. Ja, okay. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Ups. Wer auf den Geist sät, wird ewiges Leben ernten. Okay. Ich hätte das eigentlich vorlesen sollen. Aber es geht um Säen und Ernten. Was sät ihr? Sät ihr Wort, erntet ihr vom Wort. Sät ihr Geist, erntet ihr vom Geist. Und das ist etwas, wenn es ja um Familienandacht geht, um die stille Zeit in der Familie. Wir wollen das säen, was Frucht bringen kann. Und wenn wir gar nichts säen, sollen wir nicht überrascht sein, wenn wir nichts ernten. Aber wenn wir nicht Geist auf den Geist säen, säen wir dann doch aufs Fleisch. Und wenn wir es nicht tun, tun es andere. Also dieses Feld wird irgendetwas tragen. Und am besten trägt das Feld der Grund, der Boden, geistliche Früchte. Und wenn ihr über die Bibel nachdenkt, wo kommen Verheißungen vor? Wo sind die, ja, wie heißen sie, Resultate, die Einflüsse des Wortes Gottes in der Bibel vor? Wenn ich Psalm 19 erwähne, sagt das euch was? Okay. Zuerst ist die Rede von den Himmeln und von der Sonne, aber dann ab Vers 8 bis Vers 12, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Die Seele ist von Natur aus nicht erquickt. Das Gesetz des Herrn erquickt die Seele, ruft die Seele ins Leben. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Ich kann nicht mit jedem Satz Zeit verbringen. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Also du hast eine tote Seele, die erquickt wird. Du hast unverständige Leute, die weise gemacht werden. Du hast ein Herz, das nicht erfreut war, auf einmal Freude hat. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Das kann vielleicht mit Erkenntnis zu tun haben, aber ich denke auch mit der Ausstrahlung. Erleuchtet die Augen. Es gibt trübe Augen. Lea hatte trübe Augen, heißt es in der Bibel. Aber es meint was anderes. Es gibt Menschen, die wirklich, ja, alles negativ sehen. Aber das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Wenn man trüb sieht, kann die Sicht klar werden. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Willst du für etwas leben, was von ewiger Dauer ist? Dann die Furcht des Herrn, bezogen auch auf die Schrift, ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Will man für die Lüge leben oder für die Wahrheit? Sie sind begehrenswerter als Gold. Das ist ja ziemlich begehrenswert, nicht wahr? Süßer als Honig und Honig sein. Also wenn du dein Leben mit etwas Kostbarem verbringen willst, mit etwas Süßem, dann mit dem Wort Gottes. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Willst du am Ende ohne Lohn ausgehen? Natürlich nicht. Das sind alle Dinge, die verknüpft sind mit dem Wort Gottes. Geistliches Leben wird aus dem Tod geweckt. Ja, ich brauche das jetzt nicht zu wiederholen. Das hatte ich auch dann wiederholt. Aber dann dachte ich an Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat oder nach dem Rat der Gottlosen. Okay. Das Wort bietet eine Alternative zum Rat der Gottlosen. Den Rat der Gottlosen werden die Kinder auf jeden Fall bekommen, nicht nur die Kinder. Und das Wort bietet Stabilität, wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbecken. Fruchtbarkeit, der seine Frucht bringt. Und das Wort beugt dem Verwelken vor. Und seine Blätter verwelken nicht. Alles, was er tut, gerät wohl. Willst du erfolgreich sein? Dann seid im Wort, denn über sein Gesetz sinnt er Tag und Nacht. Das Wort ermöglicht, dass man im Gericht und in der Gemeinde der Gerechten besteht. Manche halten es in der Gemeinde nicht aus. Aber das Wort ermöglicht, dass man in der Gemeinde besteht. Und das Wort lässt einen Menschen vom Herrn in einer engen Beziehung stehen. Der Herr kennt den Weg des Gerechten. Also eine innige Beziehung. Dann denke ich an Josua 1. Da ist die Rede ja auch von dem Nachsinnen. Ich denke, Christoph wird morgen früh wahrscheinlich etwas dazu sagen. Es geht ja nicht in erster Linie um Bibel lesen, sondern um Nachdenken darüber. Viele lesen die Bibel, sinnen aber nicht danach, darüber nach. Weiche nicht davon ab, steht in Vers 7, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst. Okay? Und dann wirst du Gelingen haben, Vers 8. Dann wirst du weise handeln. Und dann springe ich, Quantum Sprung, Psalm 119, Vers 99. Ich bin verständiger als meine Lehrer, weil ich Acht habe auf deine Gebote. Ich werde nur zwei Bezüge zu diesem Psalm haben. Gleich sind wir an einer anderen Stelle. Ja, oder ich schau mal, wo das war. Ah ja, Vers 11. Wie kann ein Junge seinen Weg unsträflich gehen, weniger sündig? Psalm 119 hat so viele, dass ich damit nicht einmal anfangen will. Aber ich hab's gemacht, zwei Stellen. 99 und 11. Ich hoffe, ihr lest die Bücher Mose. 5. Mose, Kapitel 4 zum Beispiel, ab Vers 5. Ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet, und um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit. Darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Und sie werden sagen, was für ein weises und verständiges Volk. Ja, aber nur, wenn man ja danach handelt. Und sie werden sagen, und wo ist so ein großes Volk? Und wie oft haben wir, oder immer, ja, so oft auch nicht, aber ein paar Mal haben die Nachbarn gesagt, ja, das finde ich gut, was ihr da macht mit euren Kindern. Die machen es nicht, aber sie finden es gut, dass wir es machen. Hüte dich, Vers 9, und bewahre deine Seele. Es ist 5. Mose 4, Vers 9. Dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen, alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden. Da habe ich die Erlaubnis, Einfluss zu nehmen auf meine Enkelkinder, wovon es 22 sind, und dem Herrn, so Gott will, im Juli vielleicht 23. Hey, du erziehst die Erzieher deiner Enkel. Du erziehst die Erzieher deiner Enkel. Du erziehst die Erzieher der Erzieher deiner Urenkel, wenn du das erlebst, okay? Wie gesagt, wenn sie Kinder aufgezogen hat, 1. Timotheus 5,10. Und das taten Lois und Eunike. Oder Eunike, wie ihr es sagt. Ja. Und ich werde darauf Bezug nehmen. Aber Paulus sagte, denke daran, von wem du das gelernt hast. Er meinte sich, aber er meinte auch seine Timotheus Mutti und Großmutter. Und dann gibt es 5. Mose 6, das ganze Kapitel. Das kann ich nicht, aber tun klappt nicht, bis man die Bibel lernt. Du kannst nicht erwarten, dass die Kinder nach der Bibel handeln, wenn sie die Bibel nicht gelernt haben? Wie soll das gehen? Sie haben doch eine sündige Natur. Also wenn sie Gottes Wort nicht bekommen, dann ja, gibt es keine Hoffnung, keine Chance darauf. Mit der Gottesfurcht klappt es auch nicht, wenn man sie nicht lernt. Vers 2. Und dann mit dem Weitergeben an die nächste Generation klappt es nicht, wenn wir es nicht tun. Denkt ihr dann irgendwie, dass eure Kinder, die Enkelkinder, den Enkelkindern die Bibel beibringen werden, wenn wir den Kindern die Bibel nicht beibringen? Nein. Das ist wie eine Kette. Also fehlt das nächste Glied, dann ja, werden die anderen nicht mitgezogen. Mit der Liebe zu Gott und dem Nächsten klappt es nicht, ohne das Wort Gottes auf dem Herzen zu tragen, ohne das Wort Gottes stets in dem Mund zu haben, ohne das Wort Gottes stets vor Augen zu haben. Verse 5 bis 7, nee, Verse 5 bis 9 sogar. Einmal ging ich in eine Wohnung einer christlichen Person, einer bekennenden Christ, und mein erster Eindruck war, wo sind die Hinweise darauf, dass du Christ bist? Wo sind die Gottesworte? Wo sind die geistlichen Bücher? Wenn jemand hier reinkommt, was spricht dafür, dass du wirklich Christ bist? Das Gesetz sagt, schreibt's auf die Pfosten eures Hauses. Wenn ihr das nicht tun wollt, dann geht hier, okay, ich weiß nicht wo, aber von Benny sind es nur 12 Minuten. Und kauft euch diese schönen Poster von Bühne oder jetzt, wie heißt es, Leseplatz, okay? Aber das sind schön. Als ich durch die Tür reingegangen bin, habe ich gesagt, Krischer, geh wieder ins Auto. Hab gedacht, da sind die ganzen Poster. Krischer würde anstatt Tapete gerne Gottes Wort überall in unserem Haus haben. Dann in 5. Mose 11 sehen wir auch andere Ähnliches und manche gleich. Du wirst Segen erfahren. Für die Israeliten hieß es Dauer im Land. Fruchtbare Jahreszeiten. Ja, für sie hieß es militärische Macht. Dann gibt es Psalm 78, die Verse 4 bis 8. Es heißt, wir wollen unseren Kindern nicht vorenthalten. Könnt ihr euch vorstellen, euren Kindern den Herrn und sein Wirken und seine Person vorzuenthalten? Aber das gibt es wirklich. Vor 3 Wochen, 4 Wochen, habe ich mit einem Mann gesprochen. Hab gesagt, liest du deiner Familie aus der Bibel vor? Nein. Liest deine Frau den Kindern aus der Bibel vor? Auch nicht. Können wir uns hinsetzen? Ja, okay, wir setzen uns hin. Bruder, dann habe ich zu ihm gesprochen. Weißt du, deine älteste Tochter ist schon in der 1. Klasse, deine zweite Tochter ist im Kindergarten. Und es wäre vielleicht eine gute Idee, den Fernseher auszuschalten, die Familie zu dir ins Wohnzimmer rufen, schlag die Bibel auf, sagen wir Markus-Evangelium. Es fängt nicht mit einem Stammbaum an und nicht mit Lukas 1, was auch nicht einfach ist, wenn ihr an die Worte, die prophetischen Worte, das ist ein bisschen anspruchsvoll. Fang mit Markus an. Ist auch einfacher als zu erklären, was es heißt. Und das Leben war das Licht und so weiter. Da habe ich auch meine Not. Aber, und wenn die Töchter oder wenn die Frau sagt, Papa, was heißt das? Und du es nicht weißt, ist es keine Schande. Sag einfach, das weiß ich nicht, aber wir können darüber beten. Vielleicht zeigt uns der Herr, was bedeutet. Oder ich frag mal Brad. Oder ja, ich gehe in die Gemeinde und wenn er das nicht weiß, dann kann er vielleicht recherchieren, wir können vielleicht später, aber wir wollen unseren Kindern nicht vorenthalten. Enthältst du deinen Kindern eigentlich Gottes Wort und Wirken vor? Das ist undenkbar, aber es ist wirklich der Fall in manchen Situationen. Ich will euch nicht schämen, aber hey, wenn das bei euch der Fall ist, dann hoffentlich wird das sich bald ändern. Das heißt, hoffentlich werdet ihr das bald ändern. In Psalm 78, Vers 5, man will Gott nicht ungehorsam sein. Man möchte zukünftige Geschlechtern beeinflussen, Verse 6 und 8, zum Glauben hin, von dem Unglauben hinweg, Vers 8. Ja, und jetzt möchte ich, wenn ihr eine Bibel dabei habt, unbedingt, dass ihr 2. Timotheus aufschlagt. 2. Timotheus, ich habe schon Bezug darauf genommen, aber jetzt möchte ich euch einen weiteren Einfluss zeigen. Einfluss der Bibel. Zweite Timotheus 3. Ich fange mit Vers 14 an. Ich habe das vorhin erwähnt. Du aber bleib in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt von dem, von wem du es gelernt hast. Und jetzt, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst. Nun, es heißt nicht unbedingt verstehst, aber kennst. Verstehen kann man später, kennen kann man früher. Okay. Weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, wozu? Dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die Errettung kommt durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Aber die Schriften sind imstande dazu, einen Menschen, ein Kind sogar, weise zu machen zur Errettung. Die jungen Jahre der Kinder, das ist so eine Gelegenheit, sie voll zu pumpen mit Gottes Wort. Ihr Gehirn ist wie ein Schwamm, aber ein Schwamm, den man nicht nachher auswringt. Das saugt alles auf und irgendwie geht das in eine Richtung. Und wow, was für eine Gelegenheit, fangt schon an. Und natürlich auch zum Dienst, Verse 17, ja, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Nicht nur zum Heil, sondern auch zur Heiligung, zum Leben in dem Dienst. Dann dachte ich an Esra 7. Wir reden jetzt von dem Einfluss des Wortes. Und es hieß in Vers 9, Esra 7, 9, dass die gute Hand seines Gottes auf ihm oder über ihm war. Und das nächste Wort ist denn. Die gute Hand seines Gottes war über ihm, denn, warum war die gute Hand des Herrn, seines Gottes über ihm? Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet. Wie ist deine Ausrichtung, deine Richtung? Er hat sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und da, das ist das Familienandacht, lehren. Nicht nur zu erforschen und zu tun, sondern auch zu lehren. Boah, ich sehe, ich muss ja schnell, ich muss mich beeilen, weil, obwohl Benny mir großzügig war in Bezug auf die Zeit, will ich doch Punkt 3 auch erreichen. Okay, schauen wir. Römer 15 spricht davon, dass die Dinge, die geschrieben waren vorhin, für unsere Belehrung geschrieben wurden, damit wir Hoffnung haben. Ein Leben ohne Schrift ist ein Leben ohne Hoffnung. Sprüche 3. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht. Es wird dir Friede bringen. Frieden. Gnade und Wahrheit, Gunst, Wohlgefallen. Natürlich wisst ihr, 2. Korinther 3,18 und Römer 12,2, wir werden verwandelt. Die Verwandlung unseres Denkens. Metamorphao. Also wie eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt wird, wie Jesus vor den Augen der Jünger verwandelt wurde. Das kommt nur 4-mal in dem Neuen Testament vor. 2. Korinther 3,18, Römer 12,2, die Verwandlung in unserem Denken und dann auch die beiden Stellen auf dem Berg der Verklärung. Also willst du verwandelt werden, verklärt, dann durch das Wort. Es heißt, wir gucken ohne Schleier in das Wort und wir schauen das Angesicht Jesu in dem Wort und wir werden verwandelt. Vielleicht kennt ihr das Buch von Jim Berg, verändert in sein Ebenbild. Und er redet davon, dass das Wort wie ein Sonnenstudio ist. Ich war nie in einem Sonnenstudio, aber eine solche Lampe hatte ich mal, okay, früher. Und da setzt man sich den Strahlen der Lampe aus, dann wird man verwandelt. Oder geht man an die Sonne, an die Sonne. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und dann färbt sich schon die Haut. Und ich lasse mich von dem Wort beeinflussen und ich werde verwandelt. Ja, Mose wurde es auch, 2. Korinther 3. Er wusste es nicht, aber alle anderen haben es zur Kenntnis genommen. Ach, eine, die ich nicht übersehen will. In Sprüche 2 heißt es, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Wachset in der Gnade und in der Kenntnis. Am Ende von 2. Petrus, okay? Wollt ihr, dass eure Familie Gott erkennt? Ich denke, dass nichts geht über das. Gott kennen. Und Sprüche 2 sagt uns, wenn du darauf achtest, wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Okay, hier sind ein paar, die schön sind. Die anderen waren es auch, aber ein herzvoller Lobgesang. Eine liebliche Atmosphäre. Würdet ihr gerne eine liebliche Atmosphäre zu Hause haben? Okay, also jetzt reden wir nicht von ethischen Ölen oder so, sondern von dem Wort Gottes. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und Jeremia sagte, deine Worte wurden gefunden und ich habe sie gegessen und deine Worte waren mir zur Freude und Wonne meines Herzens. Freude und Wonne, das wäre auch eine schöne Atmosphäre. Ich habe das schon gesagt, aber hier ist auch eine Stelle, die ich nicht überspringen will. Es gibt schon eine Stelle, wo es heißt, dass jemand in dem Wort alle Tage seines Lebens lesen soll. Wisst ihr, welche Stelle ich meine? Es gibt natürlich Psalm 1 und Josua 1, wo es heißt, darüber soll er sinnen Tag und Nacht. Okay, das stimmt. Und ich habe das nicht ganz klar gehört, aber ich weiß zumindest eine Stelle. In 5. Mose heißt es, das wird der Weg des Königs sein. Er wird dies tun und er wird das tun und er wird eure Jungs in seine Armee aufnehmen und eure Töchter werden seine Bäckerinnen sein und er wird eure Felder beschlagnahmen und so weiter. Aber dann heißt es, dass er soll eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben. In Klammern ein Buch schreiben lassen, aber lassen steht nicht da. Also er soll eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben. Stellt euch vor, ich wüsste von keinem König Israels, der sich eine Abschrift des Gesetzes geschrieben hat per Hand. Nun, ihr wisst, ich habe auch das hier gehört, dass Verwandte, weil sie sonst keine Bibel gehabt haben, eine per Hand abgeschriebene Kopie der Bibel angefertigt haben, damit sie überhaupt eine hatten. Früher war das der einzige Weg, um eine Bibel, eine Kopie der Bibel zu haben. Aber der König sollte das machen und dieses soll bei ihm sein. Und wenn ich das darf, ich möchte euch ermutigen, nehmt eure Bibel mit euch. Ich will nicht unbedingt sagen, überall, aber wäre vielleicht keine schlechte Idee. Auf jeden Fall in die Gemeinde. All das tut mir schon ein bisschen leid, wenn ich sehe, dass die Leute reinkommen und dann finden sie eine Bibel hinten auf dem Regal. Die Bibel sind nicht für die Leute, die regelmäßig da sind. Bring deine eigene Bibel mit. Okay, du hast sie vergessen. Oder sowas. Okay, aber die soll bei ihm sein. Und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens. Damit, und jetzt haben wir Einfluss, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Wenn das bei einem König klappt, kann es auch bei unseren Kindern klappen. Damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Es wäre vielleicht keine schlechte, hey bitte, spannt den Bogen nicht zu weit. Aber wenn die Kinder Bibelverse per Hand abschreiben, wäre das nicht schlecht. Bei einem König hat das geklappt, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt. Habt ihr es mit dem Stolz zu Hause zu tun und mit Überheblichkeit? Damit sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Okay, und das sind nicht alle Einflüsse, aber wie gesagt, ich muss ja ein paar Minuten für den letzten Punkt dieser Rede haben. Wir werden natürlich Probleme nicht ausschließen können. Eigentlich wollen wir, dass wir und unsere Kinder lernen, Probleme biblisch zu lösen. Die beste Ehevorbereitung ist, hört zu, wenn ihr in der Phase eures Lebens seid, die beste Ehevorbereitung ist, okay, den Kindern beizubringen, wie man im Sinne Gottes mit Problemen umgeht. Die Ehe ist voller Probleme. Bringt euren Kindern bei, Probleme biblisch zu lösen und ihr habt sie auf die Ehe vorbereitet. Zudem haben wir eine sündige Natur. Es ist unvermeidbar, dass wir Probleme haben werden. Zudem kommt noch, dass jedem Tag seine eigene Plage genügt. Matthäus 6, Vers 34. Und Gott will durch die Probleme Gutes erreichen. Jakobus 1 lehrt uns das. Wir beten schon, führe uns nicht in Versuchung, aber auch erlöse uns von dem Bösen. Wir werden am besten auf die Probleme des Lebens vorbereitet sein und können dazu am besten in der Lage sein, sie zu beheben, wenn wir das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen. Und die stille Zeit in der Runde der Familie trägt ihren Teil dazu bei. Das Wort Gottes, gehört, gekannt, geglaubt, geliebt, befolgt, bewahrt, gelehrt. Okay, Einfluss auf die Familie, was war dazwischen? Einfluss der stillen Zeit auf die Familie. Was ist die stille Zeit? Erstens, soll sie und wird sie nicht still sein. Warum nicht? Weil die Kinder dabei sind. Ich wollte sagen, weil die Mädchen auch dabei sind, aber ich will ja die Hörerschaft nicht gegen mich stimmen. Stillsitzen, ja. Stille Zeit. Stillsitzen, ja. Den Mund halten, wenn es angebracht ist, aber dann auch nicht, wenn es angebracht ist, zu reden. Okay. Und es wird auch nicht still sein, weil man aus der Bibel vorliest. Weil man darüber diskutiert, weil man betet, weil man singt, weil man die Schrift zitiert, hoffentlich, weil es eine Freude sein soll. Und ja, wenn es wie ein Kloster ist, dann ist das vielleicht keine Freude. Nicht still, aber schon Zeit. Stille Zeit ist möglich ohne Stille, aber unmöglich ohne Zeit. Okay. Also, ich habe versucht, hier etwas zu münzen. Gemeinsame Interaktion um die Bibel. Aber das heißt dann GIB. Und in Deutschland gibt es schon GIB, allerdings mit 2B. Nee. Okay. Wie wär's mit Bibelinteraktion gemeinsam? Das heißt BIG. Man könnte es Big Time nennen. Okay, wir werden eine große Zeit haben. Nicht unbedingt lang, big, aber großartig. Ich werde darauf zurückkehren. Das war aber, was die stille Zeit als Familienandacht ist. Okay. Das ist, was sie ist. Wann ist sie? Sie muss nicht zwangsläufig täglich sein. Sie kann es sein. Es ist gut, wenn man täglich im Wort ist. Okay, ein bisschen Englisch für die, die Englisch können. 7 days without the Bible make 1 week. Okay, das ging nicht gut. 7 Tage ohne Bibel machen einen, schwach, oder sie machen eine Woche aus. Okay, make 1 week. Okay, week, W-E-E-K ist eine Woche. Week, W-E-A-K ist schwach. Aber allein ein Tag ohne Bibel kann uns schon schwächer machen. Okay, ich hoffe, ich habe euch wieder. Ich denke, dass man es täglich mit dem Wort zu tun haben soll. Hey, hier ist auch ein Argument dafür. In 1. Timotheus 4,4 steht, dass man alles essen darf, denn es wird geheiligt durch das Wort und Gebet. Wie oft esst ihr? Okay, wenn die Speise geheiligt wird durch das Wort und durch das Gebet, dann könnte das dafür sprechen, dass man, so oft man isst, auch das Wort Gottes zu sich nimmt. Nun, ich will nicht sagen, dass wir bei jeder Mahlzeit aus der Bibel vorlesen müssen, aber vielleicht im Gespräch miteinander beim Essen würde das Wort Gottes auf jeden Fall vorkommen und macht eure Essenszeit zu etwas Besonderes. Ob man täglich eine formelle Andachtszeit als Familie hält, manche gehen dafür in ein anderes Zimmer, andere bleiben am Esstisch, ist beides schön, schließlich dem zuständigen Elternteil überlassen. Wenn ein gläubiger Mann vorhanden ist, dann der Mann. Ich weiß von einer Familie, der Mann weiß, dass er nicht gläubig ist, aber er führt täglich Familienandacht. Und es geht über Jahre. Okay, und die Frau lässt ihn auch machen. Ist gut so. Ach, wann wird der Mann dann gläubig werden? Aber wenn Papa verreist ist, das heißt verreist, nicht vereist, verreist, wird sie vielleicht einen anderen Charakter oder eine andere Form haben. Aber sie kann dann mit Mutti weitergehen. Muttis, wenn Papa weg ist, macht das ohne ihn. Und die Zeit kann morgen sein, sie kann abends sein. Wir haben beide gehabt. Meistens nicht zweimal am Tag. Obwohl es in 3. Mose das Morgenopfer und das Abendopfer gegeben hat, Spurgeons Andachten heißen Morning and Evening. Oder, ja. In Psalm 55, Vers 18 heißt es, abends, morgens und mittags will ich beten und ringen, so wird er meine Stimme hören. Beten kann man öfter und muss man nicht immer nur mit der Familie. Beten ja, aber, ja. Und dann will ich hinzufügen, dass biblisch gesehen die stille Zeit zu fast jeder Zeit ist. Die angebliche stille Zeit. Wenn ihr denkt, die stille Zeit ist eine Pflicht, ein Programmpunkt, eine Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, damit ich geistlich bin. Heute Morgen bekam ich von einem Bruder in unserer Gemeinde, ja, ich muss vorsichtig sein, dass das nicht einfach etwas ist, was ich abchecke, ankreuze, erledigt, jetzt bin ich geistlich. Okay. Das Leben ist eine Andacht. Das Leben ist Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Die Bibel soll nicht nur oft gelesen werden, sondern immer gelebt. Bibel lesen ohne Bibel leben ist keine Bibel eben. Okay, noch einmal. Okay. Bibel lesen ohne Bibel leben ist keine Bibel eben. Oder wenn man es weniger extrem formulieren will, Bibel lesen ist nicht alles, sondern Bibel leben. Eine reine und makellose Frömmigkeit ist aktiv, ist praktisch. Jakobus 1 am Ende des ersten Kapitels, okay. Und sie soll zu jeder Zeit gelebt und auch erlebt sein. Über die Bibel soll in der Familie oft gesprochen werden. Das kommt öfter vor, als dass man daraus liest. Übrigens, damals lag der Schwerpunkt auf dem Hören, nicht auf dem Lesen. Warum? Fast jeder, der nicht lesen kann, kann hören. Wir haben gehörlose Enkelkinder, aber auch sie können hören. Sie haben CIs. Damals wurde die Schrift per Hand angefertigt. Abschriften waren zeitintensiv und konnte sehr teuer und selten sein. Deshalb hat man über das gesprochen, was man zu anderen Anlässen gehört hatte. Darüber wurde geredet. Das nennt man auch Gemeinschaft. Das sollte man vielleicht mehr pflegen, als es der Fall ist. Aber das nicht alles. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Das geht etwas weiter und kommt der stillen Zeit sehr nah. Und wann geschah dies? 5. Mose 11, 19. Wenn du in deinem Haus sitzt, damals wurde ständig gearbeitet, gewebt, gemahlen, gestillt, gewaschen, gebacken, und manches wurde im Sitzen und in der Runde getan. Aber 5. Mose 11, Vers 19 fährt fort, oder auf dem Weg gehst, damals war man zu Fuß, selten war man auf einem Tier, wenn, dann auf einem Esel, fast nie auf einem Pferd. Nein, zu Fuß war man. Und da konnte man sich austauschen, konnte reden, konnte lehren, konnte einschärfen. 5. Mose 11, 19 fährt weiter. Und wenn du dich niederlegst, denkt dir an Lukas 11, 7, da wird uns erzählt, dass die Familie gemeinsam im Bett war. Ich kann nicht aufstehen, um dir Brot zu geben. Ich liege im Bett mit meiner Familie. Okay. Ja, das gibt es auch heute manchmal. Wir hatten das ein paar Jahre lang. Tja, in der Bauphase. Okay. Eines Morgens wurden wir wach und stellten fest, hey, du hast ein schwarzes Gesicht. Ja, du auch. Und in der Nacht ist unser Ofen geplatzt, zerplatzt und wir hatten Ruß überall in dem Schlafzimmer, wo wir alle schliefen. Tja, und damals gab es keine elektrischen Lichter, eine Öllampe vielleicht, das war's. Die Möglichkeit, in der Nacht zu arbeiten, war sehr begrenzt. Man ging vielleicht gleichzeitig zu Bett. Heute ist es anders und doch ist die Bettzeit eine wunderbare Gelegenheit. Mein Sohn Dustin macht davon Gebrauch. Krisha machte davon sehr viel Gebrauch und die Mädchen erwähnen es auch noch in ihren Dankesbriefen an sie. Wir haben zu Weihnachten von fast allen Mädchen ein handgeschriebenes, ja, ein ein Dankesbrief an Mutti. Es war für dich, ja, nicht für mich. Ja. Und sie haben alle davon erzählt. Du hattest viel mit uns geredet. Wir lagen da, wir haben über Gott geredet, über ja, Gott und die Welt. 5. Mose 6, 7 und 11, 19 fährt weiter. Und wenn du aufstehst, Morgenstund hat Gold im Mund, zwei praktische Beispiele. Also, was waren die praktischen Beispiele? Komisch, ich habe ach so. Ah, ich wünschte, ich hätte das nicht gesagt. Das kann man aus der Aufnahme schneiden. Aber 5. Mose 22, 4 und 6. Okay, ich muss das schon vervollständigen. 5. Mose 22, 4 und 6. Du sollst nicht zusehen. Ach so, ja genau. Okay, sagen wir, du bist unterwegs mit deinem Sohn. Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf dem Weg fallen. Und du sollst dich ihnen nicht entziehen. Oh, sein Lasttier ist hingefallen. Gehen wir auf einen anderen Weg. Nein, du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst ihnen unbedingt aufhelfen. Stellen wir uns vor, du stehst morgens auf und du hast die Gelegenheit, mit deinem Sohn über etwas Praktisches aus Gottes Wort zu sprechen. Das auch mit dem Vogelnest. Okay. Ich will es dabei belassen. Übrigens, früher hat es nicht unbedingt immer die tägliche Schule gegeben. Die Familie war zusammen, die Jungs bei dem Vater, bei der Arbeit manchmal. Und also war die Familienandacht zu vielen Zeiten am Tag. Aber weil man in verschiedenen Betten und Zimmern und in verschiedenen Gebäuden und in verschiedenen Fahrzeugen ist und zu verschiedenen Zeiten zu Bett geht und aufsteht und leider heutzutage weniger gemeinsam die Mahlzeiten einnimmt, was sicherlich ein Fehler ist, muss man das wieder gut machen, was sich durch diese fehlenden Anlässen verloren gegangen ist, deshalb plädiere ich für die stille Zeit als Familie. Okay, und wie ist sie? Ich bin fast fertig, ihr auch. Ich sehe, ihr seid am Ende, okay? Kinder, ich bin am Ende, heißt es in einem Gedicht. Drittens, wie ist sie? Und das Praktische habe ich bis ans Ende aufgehoben. Wenn das andere nicht praktisch war, das jetzt. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg. Wenn ihr gekommen seid, um zu hören, was ist der richtige Weg, es gibt nicht einen richtigen Weg, doch der Weg der Liebe. Wenn die Familienandacht ohne Liebe ist, könnt ihr es an den Nagel hängen. Der Weg der Konsequenz, wenn du Familienandacht hältst und nicht konsequent bist in deinem geistlichen Leben, werde konsequent. Hör nicht auf mit der Andacht. Der Weg der Aufrichtigkeit. Dies wird sich nach Bedarf und Erfahrung ändern. Vielleicht werdet ihr sagen, hey, das klappt nicht so gut, versuchen wir das. Was für euch funktioniert und aufrecht zu erhalten ist gut, auch wenn es vielleicht lange nicht vollkommen ist. Okay. Was für euch klappt und was, ja, für, ja, gewinnbringend ist, das soll man weitermachen. Okay, auch wenn es nicht vollkommen ist, mach etwas. Es gibt mehr als einen falschen Weg. Der falsche Weg ist, gar nichts zu machen. Es ist unglaublich, aber wie ich gesagt habe, die Familienandacht ist Pflicht. Ich meine für die Kinderpflicht. Einmal, und es ist ein bisschen peinlich, aber ich will transparent sein, okay? Nur einmal haben wir den Spötter vertrieben. Und wir haben demjenigen gesagt, im Interesse der anderen Kinder, du musst jetzt gehen. Okay, ich wollte, dass er da bleibt, aber es war eine rebellische Phase und er ging. Und die Andacht hat sich schlagartig verbessert. Das war eine harte Entscheidung, aber wir können nicht erlauben, dass später auf die jüngeren Kinder Einfluss nehmen. Und der falsche Weg ist zu viel des Guten. Okay, treib's nicht zu weit. 2 Stunden ist ein bisschen viel. Der falsche Weg ist, das Herz der Kinder nicht zu haben. Wenn du ihr Herz nicht hast, ist das ein falscher Weg. Der falsche Weg ist, den Medien die Kinder umerziehen zu lassen. Was bringt es, wenn du Familienandacht hast und sie dann durch Spielkonsum, Internet, Fernseher alles rückgängig machen, was ihr gerade gut gemacht habt? Ich will nicht gesetzlich sein und sagen, das ist nicht erlaubt, aber seid vorsichtig. Die Familienandacht ersetzt die Gemeinde nicht. Wir haben unsere Andacht gehabt, wir müssen nicht in die Gemeinde. Nein, die Familienandacht ersetzt die eigene Zeit mit Gott nicht. Bitte habt eure stille Zeit, auch wenn ihr Familienandacht gehabt habt. Okay, noch ein paar Tipps zum Schluss. Genießt die Zeit mit euren Kindern. Geht essen. Legt euch aufs Trampolin. Schaut in die Sterne. Redet über Gott. Lasst Mutti ein bisschen Cover machen und bewundert Gottes Sterneschnuppen. Wenn man in Urlaub ist, dann am Picknicktisch, im Auto. Ach, wie oft haben wir nicht unterwegs im Auto Familienandacht gehabt? Gebetet, gelesen, gesungen, A bis Z. Manche Buchstaben haben kein Lied, das mit X anfängt, aber ja, und das ist nicht das Einzige. Wenn man Gäste hat, Hausgäste, lade sie ein. Wenn es Christen sind, können sie vielleicht etwas beitragen. Mach es zu einer Zeit, was euch am besten passt. Die Andachtzeit ist eine Zeit für Bibellese. Es ist wichtiger, dass die Kinder die Bibel hören und kennen, als dass sie sie verstehen. Es ist gut, wenn man eine Bibelübersetzung hat, nicht eine freie Übertragung. Wie kommt es, dass wir auf die wörtliche Inspiration stehen und dann lesen wir eine freie Übertragung, die sich nicht genau an die Worte Gottes hält? Wir wollen unsere Familien nicht verdummen, okay? Gott hat die Bibel so geschrieben und vertrauen wir darauf, dass der Heilige Geist uns weise machen kann zum Verständnis seines Wortes. Ich bin nicht voll gegen Kinderbibeln, aber Kinderbibel sind nicht die Bibel. Ich bin so froh, dass ich das Lesen gelernt habe anhand von der Bibel. Ich weiß nicht, ob es bei allen Kindern stimmt, aber ich habe manchen meinen 10 Kindern das Lesen beigebracht anhand von der Bibel. Übrigens, das ist keine schlechte Art, den Kindern auch aufzuklären. Denn in der Bibel kommt es vor. Und sie lesen das und du kannst es dann erklären. So einiges. Und das geschieht ganz, ganz natürlich. Auch Themen wie Homosexualität und so weiter. Ja, ich weiß, du kannst es dir nicht vorstellen, aber ja. Und ganz jung, die sind 6, 7 Jahre alt. Ich war 4 Jahre alt. Aber sie lernen Gottesansichten zu den Sachen. Ja, sie sollen alle ihre Bibel haben und zur Familie Andacht bringen. Und es ist gut, wenn sie mitlesen können, aber wenn die Kinder ganz jung sind, ist es vielleicht für die älteren Kinder ein bisschen eine Herausforderung. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn man für die kleinen Kinder dann auch ihre Zeit hat. Aus Andachtsbüchern ist nicht dasselbe wie die Bibel lesen. Das ist schon verdaut. Also, ich würde euch, es gibt gute Bücher. Manfred Paul hat auch, Und Spurgeon, wie gesagt, und jetzt Ted Tripp, glaube ich, oder ja, und verschiedene haben wirklich sehr gute Andachtsbücher, aber das ist nicht dasselbe wie die Bibel. Lies die Bibel. Die Bibel ist wichtiger als Kinderbibeln, als Andachtsbücher, auch als geistliche Literatur. Aber was bin ich froh und dankbar, dass mein Vater uns die Biografie von John Payton, Missionar an die Kannibalen, vorgelesen hat während der Andachtszeit. Bisschen Bibel, paar Seiten von der Biografie. Heute bin ich Missionar. Ich weiß nicht, ob es darauf zurückzuführen ist. Okay. Die Familienandacht ist eine Zeit des gemeinsamen Betens. Und ich will nicht kritisch sein, aber ich arbeite mit Kindern schon seit Jahrzehnten und man merkt, welche Familien beten. Die Kinder, die beten, ihre Familien beten. Die Kinder, die nicht beten können, ihre Familien beten auch nicht. Das kann man nicht vortäuschen. Und die Familienandacht ist eine der besten Zeiten des Auswendiglernens. Krische war meine Helferin. Also ich bin so dankbar. Ich hätte das nicht hingekriegt. Sie machte das zu ihrer Aufgabe mit meiner Erlaubnis. Ich lernte die King James Version. Ich konnte so schwer die deutsche Formulierung lernen. Aber sie brachte den Kindern die Verse teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch. Okay, dann hatte ich die alte Version und sie lernten die NASB. Okay. Und zum guten Letzt, die Andachtszeit als Familie kann dazu führen, dass die Kinder während der Zeit zum Glauben finden. Und ich weiß nicht, welche Kinder, aber ab und zu, ich habe auch letztes Jahr von einem Kind, jetzt vergesse ich welches, gehört habe, ja, ich habe mich bekehrt infolge der stillen Zeit als Familie. Preis den Herrn. Okay. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Einfluss. Das ist der beste Einfluss der stillen Zeit auf die Familie. Liebe Brüder und Schwestern in Familien und in gemeinschaftlichen Situationen, habt eine Big Time. Biblische Interaktion gemeinsam. Du wirst ewig dankbar sein, dass du es tatst. Und die, mit denen du gemeinsam warst, werden es ebenso sein. Zumindest sind es meine Kinder. Übrigens, es ist eine große Freude, jetzt die Kinder zu beobachten, wie sie mit ihren Kindern die Familienandacht halten. Ich war April, Mai in den USA und habe beobachtet. Derek, ich weiß nicht, ob er 4 oder alle 5 mit ihm auf dem Sessel hatte. Und ich meine Ohrensessel. Aber alle passten da. Und Derek ist auch kein Kleiner. Und er las dann ihnen aus der Bibel vor und dann haben sie gebetet. Das war wirklich schön zu beobachten. Da war ich bei Max und Dané und sie haben dann ihre Familienandacht gehabt und ich durfte dabei sein. Und dann wollten die Kinder mir ihre auswendig gelernten Passagen vortragen. Und sie haben dann reihenweise Psalmen und andere Verse vorgetragen mit Handgesten und mit Betonung und so weiter. Und das war wirklich sehr schön. Und dann gebetet und die Kinder haben wirklich so schön gebetet. Nun, von den Kindern, das sind 4 in der Familie, sind 2 gläubig. Es sind 2, die noch nicht gläubig sind, soweit wir es wissen. Aber sie lernen zu beten, auch bevor sie den Herrn kennen. Und ja, und auch hier in Deutschland. Was für eine Freude. Okay, gehen wir. Und Dustin nimmt seine Tochter und seinen Sohn mit ins Schlafzimmer und man hört sie die Bibel lesen, singen, beten. Das ist schön. Und bei Delin und Jakob, die gehen dann, manchmal darf ich dabei sein, aber meistens gehen sie ins Schlafzimmer und Jakob Zu Hause hat er Russisch gesprochen. Eigentlich ist die andere Sprache Deutsch. Aber er liest aus der englischen Bibel vor und sie beten und er erklärt auf Englisch, obwohl sein Englisch wirklich nicht so gut ist. Aber Chapeau, Hut ab. Und es ist wunderbar. Und dann, wenn es fertig ist, dann was tun sie? Wie heißt das dann? Dieses Gerät? Oh, das ist bei Dustin. Aber sie haben dann ein Corny, ich bin dir unendlich dankbar. Du hast mir damals diese Bibelverse aufgenommen und da haben wir ein CD gebrannt. Und ich habe dann meinen Kindern all die Stellen vorgelesen, die wir auswendig gelernt hatten, und sie hören sie immer noch. Jetzt sind es die Enkelkinder. Damals waren es die Kinder. Jetzt, wenn sie zu Bett gehen, hören sie dann eine halbe Stunde oder länger Opa Bradley, die Bibel lesen. Nicht nur, auch anderes, aber okay, gut. Wisst ihr was? Vielleicht würdet ihr morgen Abend, Männer, nicht zurückkommen, aber morgen Abend gibt's Essen. Also, das war gut geplant. Also, wenn ihr vielleicht abgeneigt wart, morgen dabei zu sein, hey, das Essen wollt ihr nicht verpassen. Und ich hoffe, dass der Herr, ich bin eigentlich aufgeregt, also im positiven Sinn, ich freue mich auf morgen Abend. Es gibt Gedanken da, die ich euch mitgeben will. Und ja, möge der Herr uns helfen, ob formell oder informell, aber auf jeden Fall mit der Familie ein andächtiges Leben zu führen mit Gottes Wort. Herr, danke für die Geduld, die Sie, diese Leute gehabt haben und danke für die Beispiele in deinem Wort. Danke, dass dein Wort positiven Einfluss ausübt an alle und auch an Familien, ob sie intakt sind oder nicht. Und ja, Herr, möge dieser Konzept Stille Zeit wirklich etwas sein, was diese Leute alle durchziehen. Wenn nicht jeden Tag, dann aber auf jeden Fall mehrmals die Woche. Oh Herr, gib bitte Gnade. Die Chance haben sie. Aber es soll nicht gesetzlich sein, es soll eine Freude sein. Es soll im Glauben getan werden. Wenn Gott bereit ist, mich zu segnen, dann will ich den Segen abholen. Ja, Amen. Übrigens, zu guter Letzt. Sagen wir, ihr würdet, um die deutsche Bibel zu lesen, sagen wir rund 100 Stunden. Wenn ihr täglich 20 Minuten lesen würdet, könntet ihr das, also gibt es, sagen wir, ihr macht es alle Wochentage. Okay, sagen wir rund 300 Mal im Jahr, okay. Dann wäre 20 Minuten am Tag, hey, da hättet ihr in einem Jahr die Bibel durch. Habe ich das richtig gesagt? Doch, doch. Und wenn ihr dann 10 Minuten lang, dann alle 2 Jahre. Wenn ihr nur 5 Minuten, sagen wir, ihr würdet nur 5 Minuten am Tag die Bibel lesen mit eurer Familie. Hättet ihr etwa alle 4 Jahre die Bibel einmal durch. Fangt ihr daran, während das Kind auf dem Arm ist und er macht seine Ausbildung ab 16 Jahre, dann hat er die Bibel 4-mal schon ganz gehört, wenn ihr nur 5 Minuten am Tag in der Bibel lest. Ist das zu viel verlangt? Ist das nicht möglich? Ich bin so dankbar. Wir haben die Bibel mehrmals gelesen, laut gelesen, als ich aufgewachsen bin. Und das haben wir auch mit unseren Kindern gemacht. Ja, Hesekiel ist ein bisschen schwierig. Aber wir haben es gemacht. Die sollen die Schrift kennen, ja? Kennen. Später können sie es verstehen. Und ich bin dabei, Hesekiel zu verstehen.